SWR 2 Forum.
Attacke zwischen Stirn und Nacken, die Volkskrankheit Migräne. Am Mikrofon ist Britta Fecke. Bohrend, drückend, stechend zieht der Schmerz durch den Kopf, oft gefolgt von Schwindel, Sehstörungen und Übelkeit. Für manche Patienten ist eine Migräneattacke nur ein kurzer Albtraum. Andere verbringen mehrere Tage des Monats arbeitsunfähig in abgedunkelten Räumen. Rund 14% der Frauen, 8% der Männer und immer mehr junge Erwachsene leiden in Deutschland unter Migräne. Was sind die Ursachen für das Gewitter im Kopf? Welche Faktoren lösen eine Migräne aus und wie lassen sich die Beschwerden lindern? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Professor Dr. Robert Jütte, Medizinhistoriker, Leiter des Instituts der Geschichte für Medizin der Robert-Bosch-Stiftung. Professor Dr. Peter Kropp, Diplompsychologe, Direktor des Instituts für medizinische Psychologie und medizinische Soziologie an der Universität zu Rostock. Und Professor Dr. Hartmut Göbel, Neurologe, Diplompsychologe und ärztlicher Direktor der Schmerzklinik in Kiel. Herr Göbel, Sie behandeln auch Spannungs- und Clusterkopfschmerzen. Wie unterscheidet sich die Migräne von den vielen anderen Formen des Kopfschmerzes?
Insgesamt gibt es ja über 367 Hauptformen von Kopfschmerzen, noch viel mehr Unterformen. Die zwei Hauptgruppen sind primäre Kopfschmerzen und sekundäre Kopfschmerzen. Primäre Kopfschmerzen sind eigenständige Erkrankungen. Wir Menschen glauben ja immer, alles muss eine Ursache haben. Wir haben dieses Ursachsbedürfnis, der Faktor muss gefunden werden und dann verschwindet auch das Symptom, der Schmerz. So glauben wir, dass der Schmerz funktioniert. Das ist aber bei der Migräne und bei den anderen primären Kopfschmerzen nicht so. Die werden nach den Bildern erstmal unterschieden und das ist auch ja Ihre Frage, wie unterscheiden die sich? Der Schmerzphänotyp, die Erscheinungsweise, so wie Schmetterlinge differenzieren wir auch die Kopfschmerzen. Die Migräne ist charakterisiert durch die Dauer, ist ein episodischer Kopfschmerz. Die dauern 4 bis 72 Stunden, die Anfälle. Die Kopfschmerzen sind charakterisiert durch die Schmerzmerkmale, da gibt es 4 wichtige. Einseitiger Schmerz, ein pulsierender, pochender, hämmernder Schmerz. Er verstärkt sich durch körperliche Tätigkeit, man möchte nicht raus in den Park an die frische Luft, sondern man zieht sich zurück, legt sich ins Bett und die Schmerzen können von Übelkeit, Unterbrechen sowie Lärm- und Lichtüberempfindlichkeit gekleidet werden. An diesen Merkmalen werden die Kopfschmerzen dann genau differenziert abgeleitet und man kann sie unterscheiden zum Beispiel von den wichtigsten, häufigsten Kopfschmerz, das ist der Spannungstyp, der Kopfschmerz vom Spannungstyp, ein beidseitiger, dumpfdrückender Kopfschmerz, helmartig, keine Übelkeit, kein Erbrechen, vielleicht etwas Lärm- und Lichtüberempfindlichkeit. Und da kann man an die frische Luft und das tut dann sogar gut. Also es gibt klare Merkmale, die in der Schmerzsprechstunde herausgearbeitet werden müssen. Der Patient hilft uns dabei mit Schmerzkalendern, Schmerzfragebögen, mit Apps heute auch. Und dann können wir genau auf das Erscheinungsbild schließen und von da aus schließen wir dann erst auf die Ursache und dann auf die Therapie.
Herr Kropp, gibt es eine Korrelation zwischen psychischen Erkrankungen und Migräne?
Oh, die Frage ist extrem schwierig. Das Problem, das wir bei der Migräne haben, ist, dass man einen Anfallscharakter hat und diesen Anfallscharakter, den verbindet man natürlich immer mit Zuständen, die man vorher möglicherweise erfahren hat. Und so kann es gut sein, dass jemand sehr stark meinetwegen streitet oder eben im Stress sich befindet und danach eine Migräne bekommt. Wenn man tatsächlich im Stress sich befindet und dann in eine Entlastung kommt, dann wissen wir, dass diese Entlastungsreaktion tatsächlich zur Migräne führen kann. Wenn aber jemand streitet, meinetwegen mit dem Partner, es gibt so typische Situationen mit Partnerschaftsstreit, da kann es dann gut sein, dass dieser Streit gar nicht der Auslöser ist, sondern sogar der Indikator dafür, dass die Migräne demnächst kommt. Das heißt, es gibt so eine wachsweiche Verbindung zwischen psychischen Faktoren und der Migräne. Und deswegen sagen wir auch, dass die Migräne so eine Art Veranlagungs- und Auslösererkrankung ist. Ich brauche also eine Veranlagung, das ist ganz klar eine neurologische Komponente. Ich brauche aber auch einen typischen Auslöser und den gilt es, wie Herr Göbel schon gesagt hat, herauszuarbeiten im entsprechenden Gespräch mit dem Schmerzpatienten.
Aber Sie haben ja jetzt gerade psychische Faktoren genannt, also psychischen Stress. Gibt es denn auch einen Zusammenhang zwischen psychischer Erkrankung wie einer Depression und Migräne?
Ja, das gibt es. Wir haben sehr häufig Patienten, die entweder eine Migräne haben oder eine Depression. Und wenn die Migräne weggeht, dann kommt manchmal auch vermehrt die Depression. Also da gibt es sehr wohl einen Zusammenhang, den man allerdings nicht so als hundertprozentig angucken kann, sondern der ist gelegentlich bei manchen Patienten tatsächlich vorhanden.
Herr Jütte, wenn wir gerade versuchen zu erklären, was primärer und sekundärer Kopfschmerz ist und die Begriffe deuten wollen, dann sagen Sie uns doch mal eben, woher überhaupt der Begriff Migräne kommt.
Der Begriff Migräne kommt aus dem Griechischen, und zwar der griechisch-römische Arzt Galenus, der im 2. Jahrhundert nach Christus gelebt hat, hat in einem bedeutenden Werk über die Pharmakologie, wenn wir heute sagen, den Begriff der Hemikranie gebildet, also des halbseitigen Kopfschmerzes. Und aus der Hemikranie ist dann also in mehreren Sprachen dann etwas verballhornt, dann die Migräne geworden. Und die erste medizinische Beschreibung des Kopfschmerzes geht schon auf die Zeit kurz vor Christus zurück, wo wir also zumindest schon die Definition, ähnlich wie es Herr Göbel ja schon gesagt hat, zwischen chronischem und akutem Kopfschmerz haben. Aber wenn man noch weiter zurück in die Medizingeschichte geht, dann findet man natürlich nur in nichtmedizinischen Quellen Symptombeschreibungen. Und die älteste, von der wir wissen, stammt aus einer babylonischen Keilschrift aus dem Jahre 3000 vor Christus. Und da werden Symptome beschrieben, wo eben also sowohl der Kopf als auch die Nervenprobleme, die da auftreten, so grob beschrieben werden, dass man vermuten könnte, es ist eine Beschreibung eines Migräneanfalls.
Wenn Sie jetzt schon sagen, dass die Sumerer schon an Migräne gelitten haben, es gibt eine groß angelegte Studie aus diesem Jahr, die die Barmer Krankenkasse vorgestellt hat, dass immer mehr junge Erwachsene unter Migräne leiden. Liegt dieser Anstieg nur an der inzwischen besseren Diagnostik oder sind junge Erwachsene inzwischen anderen Stressfaktoren ausgesetzt als noch vor 2 Jahrzehnten oder als eben zur Zeit der Sumerer?
Also dann müsste die Theorie, die Herr Kropp gerade aufgestellt hat, dass ein Zusammenhang zwischen psychischen Leiden, zwischen Stress und Migräne geben. Aber wir haben ja gehört, das ist ja wachsweich. Was wir haben, ein Problem, das sehe ich natürlich als Historiker. Wir haben natürlich für frühere Zeiten, sprich also für die Zeiten der Babylonier, kaum Quellen. Wir haben dann fürs 20. Jahrhundert etwas mehr. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut in der epidemiologischen Literatur zur Migräne, schwanken die Zahlen zwischen 2% und 25% der Bevölkerung, die angeblich an Migräne leiden. Also die Spannbreite ist weit, je nachdem, was untersucht wird. Aber es gibt vielleicht einen interessanten Zusammenhang. Wir wissen heute, dass natürlich je weiter fortschreitet eine Situation, wir zum Beispiel ein modernes auch Gesundheitssystem haben mit einer gesetzlichen Krankenversicherung, geht man natürlich häufiger zum Arzt, sprich man wird auch häufiger diagnostiziert. Und es gab auch eine Theorie, dass zum Beispiel Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss eher migräneanfällig sind. Das hat aber vielleicht dann auch mit zu tun, dass die dann häufiger zum Arzt gehen, als jemand, der also sich weniger um seinen Körper kümmert. Also der Zusammenhang, dass jetzt vielleicht unsere Entwicklung in den letzten Jahren in den Bereich der Schulen und so weiter zu einer Migränezunahme geführt hat, lässt sich, glaube ich, medizinhistorisch nicht halten. Es fällt auf, dass mehr diagnostiziert wird. Und das wird sicherlich Herr Göbel auch bestätigen können.
Ja, damit wollte ich auch gerade ergänzen. Es gibt tatsächlich zahlreiche neue Studien in den letzten 20, 30 Jahren, die gezeigt haben, dass die Häufigkeit der Migräne gerade im Kindesalter deutlich zunimmt, etwa um 30-50%. Und wir haben eine aktuelle Studie aus dem letzten Jahr. Das ist wirklich erschreckend. Da zeigt sich, dass nur noch 25% der Kinder in der Schule keine Kopfschmerzen haben und Migräne und gerade Spannungskopfschmerz fast schon über 70% der Kinder betreffen. Es hat damit zu tun, dass wir besser diagnostizieren können und solche Dinge, die früher ganz im Stillen gelaufen sind, ohne dass die Kinder überhaupt wussten, dass sie Migräne haben oder die Eltern, dass man das heute als solche bezeichnet. Wir unterscheiden ja heute 30 verschiedene Hauptformen der Migräne und wenn wir dann nochmal in die Historie zurückgehen, da gibt es alle Migräneanfälle, die weltberühmt sind, die nie als solche beschrieben worden sind. Zum Beispiel das Damaskus-Erlebnis von Apostel Paulus. Wir erinnern uns, der hat ja gleißendes Licht gesehen, hat eine Migräneaura nach heutiger Auffassung und lag dann 3 Tage da nieder, aß und trank nichts mehr. Er erfüllte voll die Kriterien der Internationalen Kopfschmerzgesellschaft für die Migräneattacke. Und er wurde aber nie so diagnostiziert. Und früher gab es den Begriff Migräne überhaupt ja noch gar nicht in Deutschland zum Beispiel. Es gibt übrigens auch noch eine andere Erklärung für den Begriff Migräne, von Migrare, Wandern, Ausbreiten. Und das ist auch das namensgebende Charakteristikum der Migräneattacken. Auren, also neurologische Ausfälle, breiten sich allmählich aus. Man sieht zunächst ein kleines Flimmern am Augenrand, am Gesichtsfeld und das wird immer größer. Über eine halbe Stunde zerfällt dann wieder und dann kommt der Schmerz. Und auch hier zeigt sich eine Ausbreitungstendenz. Er beginnt im Nacken hinten. Es tut zunehmend mehr weh und der ganze Kopf wird dann nach 1, 2, 3, 4 Stunden stark schmerzhaft pulsieren und pochen. Und diese Differenzierung dieser verschiedenen Merkmale, Alice-im-Wunderland-Syndrom, neuropsychologische Auren, die auch auftreten können, wenn man das alles genau differenziert, dann kommt man auf diese präzisen Zahlen. fallen, die früher in den diagnostischen Kriterien gar nicht niedergelegt waren. Interessant ist, es gibt gerade seit gut 20 Jahren überhaupt eine konsensfähige internationale Kopfschmerzdiagnostik, die Anfang der 90er Jahre publiziert worden ist. Also wir stehen da, so erstaunlich das ist, eigentlich am Anfang einer großartigen Entwicklung, dass wir Krankheiten genau diagnostizieren können und damit auch viel besser behandeln können, was früheren Generationen überhaupt nicht verfügbar war.
Aber Sie haben ja den Blick auf die letzten Jahre. Sie arbeiten ja schon eine gewisse Zeit in der Schmerzklinik. Sie haben sie selbst gegründet. Würden Sie denn sagen, es ist jetzt nur die bessere Diagnostik, dieser differenziertere Blick auf diese Kopfschmerzart? Oder haben tatsächlich immer mehr junge Menschen Migräne? Und wenn ja, warum? Haben Sie eine Erklärung?
Also Kopfschmerzen und überhaupt sind die Volkskrankheit Nummer eins. Es ist völlig ungewöhnlicher, keine Kopfschmerzen zu kennen. Man sollte sich sogar Sorgen um seinen Gesundheitszustand machen, wenn man das gar nicht kennt. Wenn man raucht und trinkt und man bekommt keine Kopfschmerzen, ist das ja auch gefährlich. Die Migräne selber tatsächlich wird in der Häufigkeit mehr zunehmen und damit sind wir ja jetzt am Punkt, woher kommt sie eigentlich, was bedingt sie denn und was möglicherweise macht sie so schwach, die Anlage, dass sie sich gar nicht ausprägt klinisch. Im letzten Jahr wurde eine weltweit aufsehenerregende Studie publiziert, die erstmalig 38 verschiedene Migräne-Gene charakterisiert hat. 44 verschiedene Genvarianten sind verantwortlich. Also im Bauplan unseres Körpers ist diese Bereitschaft angelegt. Und wenn jetzt von außen Auslöser dazukommen, die diese Bereitschaft aktivieren, dann kommt es zur Migräneattacke. Und heute ist es so, die Gene sind da, die waren wohl schon immer so da in dieser Häufigkeit, aber die Auslöser, dass alles zu schnell kommt, alles zu plötzlich kommt, und das ist jetzt auch der Kern, alles zu viel, alles zu schnelle, alles zu plötzliche, alles auf einmal, alles zusammen und alles dauernd zu, das aktiviert das Nervensystem. Die Nervenzellen werden in ihren Energieverbrauch überbeansprucht. Es kommt so ein Energiedefizit und dann zur Migräneattacke. Und unsere Lebensgestaltung ist damit ein wesentlicher Faktor, dass immer mehr Kinder, die früher gar keine Attacken bekommen hätten, trotz der Veranlagung, heute mit Migräne reagieren.
Herr Göbel, wenn ich da einwerfen darf als Medizinhistoriker, also das, was Sie als modernes Phänomen beschreiben, hat es um die Jahrhundertwende aufgegeben. Man nannte damals diese Modekrankheit in Anführungszeichen, wie wir sie heute nennen würden, Neurasthenie. Ja. Und die wurde angeblich hervorgerufen durch den Fortschritt in der Urbanisierung, in der Technisierung. Es gab plötzlich also Telefon und es gab Eisenbahn, also Lärm. Also man hat alle Stressfaktoren, die angeblich auf das Nervensystem einwirken, dann als Krankheit Begriff Neurasthenie und in dem Zusammenhang mit der interessanten Neurasthenie-Diskussion kommt eben auch immer wieder Hinweis auf Kopfschmerz und auf Migräne, wenn auch nicht ursachlich, aber es wird in den Kontext gesehen und interessant ist, dass dieses Phänomen der Neurasthenie, das heute ja nicht mehr als Konzept existiert, zumindest nicht in der Schulmedizin, dass das in den 30er Jahren dann verschwindet und es gibt eine interessante holländische Studie, die zeigt, bei Schulkindern wurde noch in den 30er und 40er Jahren in Holland dieses alte Konzept der Neurasthenie weiter gepflegt und zwar insbesondere von den Eltern. Und der Hintergrund war, dass man, indem man bei den Kindern Neurasthenie bescheinigt, die Verantwortung für eine fehlerhafte Erziehung oder für sonstige Probleme auf ein medizinisches Phänomen geschoben wurde.
Das nennt man heute Hochbegabung, glaube ich.
Könnte das nicht auch sein, dass wir ein bisschen da in diese Richtung vielleicht steuern?
Das geht ganz einfach, Herr Jütte. Man weiß zum Beispiel, gerade um nochmal auf Schulkinder zurückzukommen, es gibt eine hochinteressante Studie von Zillenpe und Antele aus den frühen 90er Jahren, die genau das zeigen konnten, was Herr Göbel schon gesagt hat, nämlich, dass die Kopfschmerzen deutlich zugenommen haben. Und der einzige Faktor, der letztlich erklärt hat, warum die Kopfschmerzen zugenommen haben, war der Bewegungsmangel. Das heißt, das kann man sehr wohl auf bestimmte Verhaltensfaktoren zurückführen, warum die Kopfschmerzen vermehrt auftreten. In dem Fall ist es der Bewegungsmangel. Und ich meine, dann müssen wir einfach mal gucken, was haben wir denn vor 30, 40 Jahren gemacht? Was haben da die Kinder gemacht? Die sind rausgegangen in den Wald. Heute sitzen sie eher zu Hause und werden virtuell an der Welt beteiligt. Das sind so Faktoren, die zumindest in großen epidemiologischen Studien sich immer wieder zeigen und dann wirklich auf das zurückzuführen sind, was tatsächlich dann zumindest nachweisbar ist. Und dann sind wir schon bei den Triggerfaktoren. Das war auch eine ganz wichtige Sache mit der Neurasthenie. Wir wir wissen zum Beispiel, dass der Migräniker so eine ganz niedrige Aktivierung im Hirn eigentlich hat. Deswegen gähnt er ja auch gelegentlich vermehrt im Vergleich zum Normalgesunden. Wenn aber dann ein Reiz reinkommt, über die Augen, über die Ohren, über die Haut oder
also
sonst
wo. Also zu viel Licht zum Beispiel?
Zu viel Licht oder auch zu viel Sound oder zu viel Information über einen 4K-Fernseher. Auch das ist zum Beispiel so etwas, was auslösen kann. Dann rutscht das total durch. Diese Reize werden durchgestellt bis ganz nach oben und werden fast ungebremst verarbeitet. Und genau das ist das, was Herr Göbel gerade gesagt hat, dass dann eben der Energieverbrauch zu hoch ist. Dann entsteht ein Energiedefizit und dieses Energiedefizit wird möglicherweise eben durch den Kopfschmerz markiert.
Tatsächlich kommen wir an einen Punkt, wo wir sehen, dass Migräne nicht nur Schmerz ist, sondern ganz viele Auffälligkeiten da sind im Verhalten, in der Lebensplanung, in der Aktivierung. Und gerade der Begriff der Neurasthenie, der ja ausdrücken soll, wir haben eine Schwäche im Nervensystem, zeigt, dass bei vielen Erkrankungen Kopfschmerzen im Mittelpunkt stehen, die aber nie als solche herausgearbeitet worden sind. Gerade beim Begriff der chronischen Migräne, der erst in unserem Jahrzehnt überhaupt definiert worden ist, haben wir genau diese Problematik. Die Patienten haben häufige Begleiterkrankungen, Ängste, Depressionen, die sind gar nicht in der Lage, am sozialen Leben teilzunehmen. Die können nicht raus, können nicht zur Arbeit, können nicht zur Schule, müssen ihren Lebensweg abbrechen aufgrund der Migräne, können keine Berufe aufnehmen, die sie eigentlich locker könnten von ihren intellektuellen Möglichkeiten. Das wurde früher unter anderem auch fehldiagnostiziert, muss man sagen, als eben Nervenschwäche, Neurasthenie. Oder sie hatten eben Depressionen. Und jetzt müssen wir unterscheiden, es gibt da zwei Möglichkeiten. Depression löst Attacken aus, die Attacken lösen wieder Depressionen aus oder sie werden gegeneinander verstärken sich quasi. So sehen wir, die Migräne ist eine derartig komplexe Erkrankung. Einerseits gibt es klare neurologische Ausfälle, motorische Ausfälle, Lähmungen bis hin zu Epilepsie, Schlaganfall im Rahmen von Migräneattacken. Aber ganz besonders leiden die Patienten und ich habe den Eindruck manchmal noch mehr als an den Schmerz, an den psychischen Auswirkungen, an den Ängsten, an der Depression. Angst wieder auszufallen, Angst nicht zur Arbeit zu können, sich abmelden zu müssen, seinen Kindern nicht das Frühstück machen zu können, nicht Partner für einen Partner sein zu können, sich zurückziehen zu müssen von sozialen Verabredungen. Und diese riesige Problematik im Alltag, die ja viele betrifft, macht Migräne zu diesem extremen Ungeheuer, zu dieser aggressiven Erkrankung. Und deswegen können die auch nicht aufhören, einen Weg zu finden, hier Hilfe zu holen.
Das Problem zum Beispiel bei Kindern ist, dass die hochmotiviert sind, dass die wissen, wenn sie zum Beispiel am nächsten Tag bei einer Sportprüfung dran sein dürfen, dass sie das wunderbar schaffen. Und dann schlafen sie schlecht, weil sie in Erwartung dieser Sportprüfung dann eben einen sehr unruhigen Schlaf bekommen. Morgens wachen sie dann mit einer ganz bösen Migräne auf, können diese Sportprüfung nicht ablegen und haben also praktisch dann ein doppeltes Problem. Einmal den Kopfschmerz und zum anderen eben nicht die Leistung, die sie eigentlich erbringen wollten. Und genau das scheint ein Riesenproblem zu sein, gerade in der Schule, gerade bei Kindern, die eigentlich hochmotiviert sind, aber in dieser hohen Motivation dann nicht mehr das Maß bekommen, vorher sich so weit runter zu regeln, dass sie eben noch einen richtigen Schlaf bekommen. Und deswegen möchte ich eigentlich auf den Schlaf zu sprechen kommen, der vor dem Migräneanfall offenbar verändert ist. Und damit hätte man möglicherweise auch schon ein paar therapeutische Möglichkeiten dagegen vorzugehen.
Wie kann man denn, sei es bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, diesen Teufelskreis zwischen der Depression oder der Angst vor der Migräne und der Migräne, wie Herr Göbel das gerade beschrieben hat, durchbrechen, Herr Kropp?
Ja, da gibt es eigentlich ein paar nette, ich sag mal, Hausmittel. Ganz wichtig ist, man muss wissen, dass man sich viel bewegen muss. Das ist eine grundlegende Information, die man jedem Migränepatient oder jedem Kopfschmerzpatient schlechthin geben sollte. Diese Bewegung sollte zumindest aus Ausdauersport, aus einer sehr langatmigen Bewegung bestehen, sodass man auch ein bisschen schwitzen kann. Das Zweite ist, dass man einfach ein Modell benötigt, zu wissen, wie entsteht der Kopfschmerz, was passiert in meinem Kopf, wenn ich Kopfschmerzen habe, ist das gefährlich? Das kann man auch vermitteln und dadurch wird auch ein bisschen von dem Dampf weggenommen, der entsteht, wenn man eben Kopfschmerzen hat und nicht weiß, was da dahinter steckt. Und das Dritte, und das ist auch ganz wichtig, ist, dass man ausreichend trinkt. Wir haben eine ganze Reihe von Kopfschmerzpatienten, ich würde mal so auf 30-40% schätzen, die deutlich weniger als normal trinken würden. Das heißt, wir empfehlen unseren Migränepatienten, dass sie ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, etwa 2 Liter am Tag. Und was bei der Migräne noch ganz wichtig ist, ist, dass man auf warme Hände achtet. Dass man, egal wo man ist, warme Hände hat. Warme Hände sind, so erleben wir es bei einer ganzen Reihe von Migränepatienten, inkompatibel zum Migräneanfall. Denn kurz vor einem Migräneanfall bekommt man eiskalte Hände. Und wenn man jetzt darauf achtet, die in irgendeiner Form warm zu machen, dann kann man den ein oder anderen Anfall tatsächlich auch wegbekommen. Das geht zum Beispiel dadurch, dass man die Arme, die Hände in warmes Wasser hält, und zwar in so 38 Grad warmes Wasser, und dadurch die Hände eben auch entsprechend erwärmt. Und das Wichtigste ist, Pausen einlegen unter dem Tag, dass man so nach anderthalb Stunden Tätigkeit, jetzt fragen Sie mich bloß nicht, wie man das machen kann. Ja, das ist eine ganz andere Frage. Aber unsere Raucher unter uns, die dürfen das ja. Jede anderthalb oder jede zweite Stunde dürfen sie rausgehen, Zigarette rauchen. Das ist ja sozial völlig kompatibel, das versteht jeder. Aber der Migräniker, der in der Regel nicht raucht, der darf keine Pausen machen. Und warum nicht? Das sei jetzt mal dahingestellt. Pausen machen und Entspannung. Jetzt haben wir praktisch die Hausmittel schon mal drin.
Das Gehirn braucht drei Dinge. Das ist der Kern dann all dieser Maßnahmen. Das Gehirn braucht Sauerstoff, um zu arbeiten. Das Gehirn braucht Flüssigkeit, einen Blutfluss, um eben auch die Transportoptionen dann zu realisieren. Und das Gehirn braucht, um den Energieumsatz zu ermöglichen, Kohlenhydrate. Das Gehirn verbrennt kein Fett und es verbrennt auch kein Eiweiß. Deswegen mögen auch Kinder keine Süßes von Natur aus, weil sie müssen viel lernen. Und das Gehirn sagt ihnen, hol mir Kohlenhydrate, Süßes, dann kann ich damit besser arbeiten. Wenn man Migräne haben will, beste Rezept als Kind oder als Schüler, nicht zu frühstücken. Das funktioniert ganz gut, weil über die Nacht habe ich keine Kohlenhydrate mehr aufgenommen, habe auch nicht getrunken und habe vielleicht in einem schlecht gelüfteten Schlafzimmer gelegen. Und damit sind schon die wichtigsten Hausnummern gegeben. Ich habe zu wenig Flüssigkeit, ich habe zu wenig Kohlenhydrate, ich habe zu wenig gute Luft gehabt, sauerstoffreiche Luft gehabt. Und es wird dann früh aus dem Schlaf heraus die Migräneattacke kommen. Die Migräne kommt in der Regel immer am Morgen. Also es gibt auch Ausnahmen, aber das ist der häufigste Auftretenszeitpunkt. Und deswegen sollte man darauf achten, wenn man früh aufsteht, möglichst gleich frühstücken, möglichst ausreichend trinken. Der Kaffee, der ist so in unserer Gesellschaft verbreitet wegen der Migräne, weil wir wissen, Koffein aktiviert den Energieumsatz, und wenn wir da noch Zucker hineintun, dann habe ich die Kohlenhydrate schon dabei und die Flüssigkeit auch. So ist auch ein Brausegetränk, ein braunes, berühmt geworden, weil wir uns danach frischer fühlen, weil die Energieumsätze wieder stärker aktiviert werden. Und wenn wir den ganzen Tag darauf achten, auf einen gleichmäßigen Blutzuckerspiegel, also Mittagessen, Abendessen, ausreichend trinken, ausreichend Sauerstoff, mit den Regeln, die Professor Kopp vermittelt hat, dazu gehört natürlich auch Sport, da bewege ich mich ja draußen an der frischen Luft, die Durchblutung wird besser, dann durch den Gehirn schon ganz viel Gutes, um möglichst den Energieumsatz zu optimieren.
Aber wenn ich Ihnen jetzt zugehört habe, dann entsteht fast der Eindruck, wenn ich mich gut ernähre, genug bewege, dann habe ich eigentlich eine gute Chance, gar keine Migräne zu bekommen. Nun gibt es aber doch auch diese neurologische Voraussetzung, die genetische Disposition für eine Migräne. Also wenn ich die nun habe und mich auch richtig ernähre und ich bekomme sie trotzdem, welche Möglichkeiten habe ich denn dann, diese Attacken vielleicht zu verkürzen oder die Frequenz einzuschränken?
Vielleicht sollte man hier an dem Punkt noch sagen, es gibt nicht die eine Methode. Man kann nicht sagen, nur das oder nur das oder nur das, sondern wir müssen alles zusammenfügen. Das Nervensystem ist eine soartige, komplexe Einrichtung mit so vielen Neuronen, so vielen Möglichkeiten, und die müssen wir alle zusammenfügen. Es ist wie bei einem Fahrradschlauch mit 5 Löchern. Sie müssen sie alle finden und müssen sie alle gleichzeitig flicken, damit dann nächsten Morgen die Luft drinnen ist. Deswegen also nicht der Eindruck, man muss nur das machen und schon ist alles gut. Genau das ist es eben nicht. Man muss alles zusammenfügen, damit es funktioniert.
Also man muss diese Triggerfaktoren finden, von denen Herr Kropp vorhin schon sprach.
Es geht noch weiter, Frau Fecke. Was eigentlich das Zauberwort ist, heißt multimodal. Das heißt, ich muss versuchen, die neurologische Komponente zu behandeln. Das kann man zum Beispiel medikamentös machen. Ich muss aber auch versuchen, diese Umweltkomponente mit zu berücksichtigen. Und das kann ich über eine entsprechende psychologische Beratung, über eine Psychotherapie oder eben über eine entsprechende Einwirkung durch Coaching oder durch Entspannungstraining zum Beispiel auch machen. Und gerade das, was Herr Göbel gesagt hat, dass ich eben unterschiedliche Ebenen in diesem Kaleidoskop, in dieser Enzyklopädie der Migräne bedienen muss, bedingt, dass wir das eben nicht mit einer Stelle oder aus einer Stelle stemmen können, sondern wir brauchen eben ganz unterschiedliche Zugangswege. Und das nennt sich das, wie gesagt, deswegen das Zauberwort multimodal, wo ich sowohl medikamentös als auch psychotherapeutisch und vielleicht auch durch die soziale Umgebung arbeite. Und das nennen wir das sogenannte biopsychosoziale Modell, mit dem wir doch einige Erkrankungen ganz gut angehen können.
Bevor wir uns der medikamentösen Behandlung widmen, würde ich ganz gerne auf den Punkt der Entspannungsverfahren und der verhaltenstherapeutischen Behandlung eingehen. Herr Kropp, was haben Sie denn im Laufe Ihrer Forschung herausgefunden, was relativ gut wirkt?
Ja, was wirkt, ist immer runterkommen. Abkühlen, sozusagen das System auf ein niedriges Niveau runterfahren zu können. So ähnlich, wie man es ja beim Rechner auch kennt. Und was wir in der letzten Zeit auch zeigen konnten, war, dass wenn man sich an die Entspannungsinstruktionen hält, wenn man also täglich zum Beispiel diese Muskelentspannung durchführt und das nicht nur dann, wenn man meint, man müsse es machen, sondern eben täglich macht, dass dann auch tatsächlich ein Profit entsteht, eine Wirkung entsteht und die Migräne deutlich weniger wird.
Das heißt, man muss lernen, wie diese progressive Muskelrelaxation funktioniert.
Genau, das ist zum Beispiel die Grundvoraussetzung, die bringen wir jedem Migränepatienten bei, auch jedem Spannungskopfschmerzpatienten, wie man sich entspannen kann, wenn man das ein Weilchen durchgemacht hat, so 20, 30 Sitzungen hintereinander täglich, dann kann man das reduzieren. Und ich kenne Patienten, früher haben wir dann immer eine kleine CD mitgegeben mit der Instruktion, wie man sich entspannen kann. Allein wenn Sie die CD dann anschauen, dann werden Sie schon müde und beginnen zu gähnen. Da kann man wirklich wunderbare psychologische Studien drüber machen. Wir kennen zum Beispiel auch bei uns, wir haben einen bestimmten Entspannungsraum. Wenn ich in diesen Raum reingehe, dann bin ich auch völlig ruhig. Ich muss da gar nicht dran denken, ich bin im Raum und dann frage ich mich, warum bin ich so ruhig? Durch diese Entspannung und durch diese konditionierte Entspannung. Und genau das möchten wir bei unseren Migränepatienten
also aufbauen. Eine positive Konditionierung sozusagen.
Ganz genau.
Wenn Sie das vergleichen, diese progressive Muskelrelaxation gegenüber autogenem Training, was ist erfolgreicher oder erfolgsversprechender bei Migräne?
Ja, im Prinzip ist jede Entspannungstechnik, die wirkt, die erfolgreichste. Wir wissen nur, dass gelegentlich die Muskelrelaxation deswegen bei Migränepatienten erfolgreicher ist, weil das autogene Training eher über Suggestionen geht und nicht jeder Mensch ist gleich suggestibel. Das heißt, wenn das autogene Training beim Patienten gut wirkt und man die Entspannung, die man ja auch messen kann, über Biofeedback-Geräte zum Beispiel, die Entspannungsreaktion gut kommt, dann würde ich mich nie dagegen sträuben und würde sagen, das soll das auch machen. In der Regel wissen wir eben, dass bei der progressiven Muskelrelaxation das universeller von der Entspannung her durchgeführt werden kann.
Und wie sieht es mit den fernöstlichen Meditationstechniken aus?
Wunderbar, alles was zur Entschleunigung führt, also Tai Chi, Qigong, andere Meditationstechniken, da haben wir vor kurzem auch in einer Studie zeigen können, dass Meditierende, die sehr gut meditieren können, weit weg sind von einer Migräne. Und wenn man mal guckt, so die Meditationsmeister, so nennt man die, da ist die Migräneprävalenz deutlich niedriger als in der Gesamtbevölkerung.
Herr Jütte, ist das so, dass im asiatischen Raum, wo ja Entspannungsübungen mehr in den Alltag gehören, auch Massagen, dass dort Migräne weniger vorkommt als im westeuropäischen?
Also die epidemiologischen Studien, die ich kenne und vielleicht kennen die beiden Praktiker noch mehr, zeigen, dass es auffällt, dass in diesen beiden Ländern, und jetzt könnte man natürlich den Zusammenhang herstellen, und Sie wissen ja, dass nun also diese bestimmten genannten Techniken zum Teil also auch vor der Arbeit, Firmen unterstützen das. Zum Beispiel, ich kenne eine Firma in Stuttgart, die hat einen Zen-Raum, wo also die Mitarbeiter dann entsprechend morgens oder auch zwischendurch sich zurückziehen können, 25 Minuten oder 15 Minuten, und es kommt ja nicht ganz auf die Länge an, aber zumindest mal für einige Minuten, die sich nur auf den Atem konzentrieren. Also, und wenn man überlegt, wie weit das ja auch im Alltag verbreitet ist. Als ich jetzt gerade in Chicago war, bin ich morgens immer durch den Park zur Uni gegangen und sah dort eine japanische Gruppe, meistens Frauen, aber älteren, die dort Qigong und Tai Chi gemacht haben und entspannt wirken, also bei Wind und Wetter. Also das sind Dinge an Kulturpraktiken, die uns offensichtlich fehlen, und vielleicht, und da würde ich durchaus sagen, wir vermuten können, das hängt damit zusammen. Oder also sehe ich das falsch?
Ja. Schlägt sich das nieder in den Zahlen? Gibt es in Japan, in China, in Thailand weniger Migränepatienten als in Westeuropa?
Das hängt jetzt wieder zusammen natürlich mit zwei Faktoren. Einmal den genetischen Ausstattungen der Menschen und dann den Umweltbedingungen, in der wir dann eben mit dieser genetischen Ausstattung uns bewähren müssen. Die Migräne ist eigentlich weltweit weitest verbreitet, eine der Volkskrankheiten überhaupt Nummer eins. Es gibt in Afrika Zahlen, die zeigen, dass die da dort deutlich weniger Migräne haben als jetzt hier zum Beispiel hier in unseren Breiten. Nordamerika ist das ganz ähnlich. Weltweit insgesamt, wenn man das anschaut, hat man sehr ähnliche Zahlen. Aber es ist immer der Punkt, dass eben bestimmte Bevölkerungsschichten in der Lage sind, mit dieser genetischen Ausstattung anders umzugehen. Und wenn man das jetzt eben entsprechend dann klassifiziert, kommt man trotzdem zu ähnlichen Zahlen. Hier vielleicht noch ein wichtiger Aspekt. kriegt, wenn ich im Leben 5-mal eine Migräneattacke habe, dann erfülle ich die Kriterien der Migräne und dann habe ich mein Leben lang Migräne, auch wenn ich keine Attacken habe. Und das ist auch noch ganz wichtig zu verstehen. Es gibt nichts, mit dem ich die Migräne abschüttle, die Migräne weggeht. Wir Menschen hoffen das ja, dass wir irgendwo einen Faktor haben und den muss ich nur ausschalten und dann habe ich keine Migräne mehr. Ich habe die Migräne weiter, weil ich diese Gene weiter habe. Und deswegen, wenn ich es richtig mache, werden diese Patienten dann natürlich auch als Migräneerkrankte diagnostiziert, auch wenn sie gar nicht mehr unter Attacken leiden, weil sie zum Beispiel solche Entspannungstechniken durchführen. Alles zu schnelle, alles zu plötzliche, alles auf einmal, alles zu viele macht Migräne, hatte ich vorhin gesagt. Der Energieverbrauch ist zu hoch. Und wenn ich Möglichkeiten finde in meinem Leben, das wegzunehmen, das auszuschalten, das zu eliminieren, dann werde ich nicht mehr mit Attacken eben entsprechend reagieren.
Das ist voll unterstützenswert. Was vielleicht noch wichtig ist, ist in dem Fall, dass die Erwartungen eine ganz wichtige Rolle spielen. Das heißt, wenn ich etwas mache und ich habe die Erwartung, dass es mir hilft, dann wissen wir, dass die Migräne deutlich weniger wird. Wenn wir allerdings etwas machen, wo die Erwartung nicht so hoch ist, das heißt, wir machen etwas und wir denken, wir versuchen es mal, aber wir wissen nicht, ob es wirkt, dann wirkt das deutlich weniger. Und da spielt zum Beispiel auch die Kommunikation zwischen Arzt und Patienten eine Rolle. Wenn der Arzt dem Patienten ein Medikament verabreicht und ihm das Medikament so gibt, nach dem Motto, das wird Ihnen helfen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hilft, viel größer, als wenn der Arzt das Medikament ausgibt, so mit der Konnotation, probieren Sie es mal, ich weiß auch nicht, ob es hilft. Diese psychologischen Erwartungskomponenten spielen hier eine Rolle und da sind wir erst ganz am Anfang der Erklärbarkeit, wie wir so eine ganz komplexe neurologische Materie mit dieser psychologischen Erwartung modulieren können. Das ist ein unglaublich spannendes Feld.
Diese psychologische Erwartungskomponente spielt ja auch eine Rolle im Negativen. Also wenn jemand glaubt, dass das Glas Wein am Abend die Migräneattacke am nächsten Morgen ausgelöst hat, ob es nun stimmt oder nicht, dann wird er ja wahrscheinlich beim nächsten Glas Wein auch schon wieder die Migräne erwarten. Vielleicht kommt sie dann auch eher. Stimmt das?
Ja, das ist so tatsächlich. Die Erwartung, dass etwas als Auslöser bedingt, also wirkt, die kann schon ganz wesentlich das zum Auslöser machen. Auslöser, Professor Klopp hat das vorhin so schön erklärt, das hat nichts alleine mit den physikalischen, biochemischen Eigenschaften zu tun, sondern es hängt mit unserer Sensitivität selber zusammen. Und die Sensitivität, die schwankt eben im Alltag. Es kann heute etwas ein Auslöser sein, das nächste Woche überhaupt nicht ein Auslöser ist. Viele Patienten haben panische Angst vor irgendwelchen Auslösern, vor Glutamat, vor Histamin. Erstaunlicherweise können sie das heute alles vertragen, nächste Woche aber glauben sie, einen Zusammenhang herzustellen. Der Heißhunger nach Süßem, nach Hochkalorischen ist ein ganz großes Charakteristikum von Auslösern, aber das kommt von uns selber. Genauso wenig wie der Hunger nach Himbeereis und Rollmops die Ursache der Schwangerschaft ist. Genauso wenig ist der Hunger nach Schokolade oder nach einem Käsebrot am Abend die Ursache der Migräne, sondern unser Gehirn verlangt jetzt noch nach Energie, nach Kohlenhydraten. Wir gucken im Kühlschrank oder wir schauen ins Regal, was haben wir da und essen das. Und die arme Schokolade ist dann der Auslöser. Wir haben eine Studie gemacht und haben mit dem Patienten doppelblind vorgegeben, wir haben eine Schokolade kreiert mit Kopfschmerzfaktor und ein mit ohne Kopfschmerzfaktor und haben das dann sogar Gesunden gegeben und haben dann gesehen, dass 30% der Gesunden, die noch nie eine Attacke hatten, tatsächlich von dieser bösen Schokolade Migräne bekommen haben.
Das ist der Weihnachten. Also die Nocebo-Forschung hat ja fantastische Beispiele, auch im Bereich zum Beispiel der Chemotherapie. Wenn eine Frau, die also an der Tür mit der Aufschrift, da ist Chemotherapie, dann kommt schon der Brechreiz. Also da gibt es also aus allen Krankheitsformen Beispiele für den Nocebo-Effekt. Aber ich möchte in dem Zusammenhang dann doch nochmal die beiden Praktiken fragen. Es hängt natürlich auch ein bisschen mit der medizinischen Versorgung zusammen. Und da ich selbst mal lange Zeit an einem chronischen Kopfschmerz gelitten habe, der also immer wieder verschieden diagnostiziert worden ist, weiß ich, dass Patienten dann auch in eine Panik geraten und sagen, was habe ich denn eigentlich? Und sobald man das Gefühl hat, es gibt jetzt eine exakte Diagnose, und selbst wenn es Migräne ist oder was auch immer, habe ich als Patient das Gefühl, ich bin wieder Herr meiner Entscheidung. Und dann tritt auch der Placebo-Effekt ein, wenn er vom Arzt noch unterstützt wird und nicht sozusagen mit Bemerkung, ich muss da auch mal gucken und ob die Therapie vielleicht wirkt, wir probieren das mal aus und so weiter. Also da ist ganz entscheidend auch das Feedback von der ärztlichen Seite und die Arzt Patient-Beziehung. Und da habe ich jetzt meinen Eindruck, ich war in den USA, dort bin ich auch geheilt worden, das war ein Zufall von meinem chronischen Kopfschmerz, aber da habe ich den Eindruck gewonnen, dass wir in Deutschland im Vergleich der Kopfschmerztherapie mit wenigen Zentren immer noch eine Unterversorgung haben und dass Patienten von einem Neurologen vom Hausarzt zum anderen geschickt werden, bevor dann endlich nach vielen Jahren und Leidensgeschichte eine Diagnose gestellt wird. Ist das nicht bei uns ein wirklich auch ein deutsches hausgemachtes Problem.
Ja, vielen Dank für diesen Punkt. Da haben Sie eine ganz wunde Stelle getroffen, die tatsächlich so ist. Patienten sind in Panik. Sie haben Angst, sie haben vielleicht einen Hirntumor, da wird etwas übersehen. Sie haben Ausfälle, die zum Schlaganfall führen und sie wollen natürlich eine Erklärung. Diese nicht findbare Erklärung bei einer so komplexen Erkrankung, die macht sie noch mehr ängstlich und dann werden natürlich Pseudoerklärungen gesucht. Es kommt von der Halswirbelsäule, es kommt von Ödipuskomplex, es kommt von der falsch eingepassten Einlage, von der falschen Brille und das wird dann das ganze Gesundheitssystem, deswegen werden diese Erkrankungen auch sehr schnell so teuer, das ganze Gesundheitssystem wird abgeklammert. Wir sprechen von Dr. Hopping und Dr. Shopping. Ich habe Patienten erlebt, die kriegen die Halswirbelsäule versteift wegen der Migräne. Da werden ausgiebige operative Maßnahmen im Zahn-Mund-Bereich durchgeführt. Also wirklich ein Martyrium, was die Patienten erleben.
Das heißt, wir kommen eigentlich wieder zurück. Die glauben alle, also zurück zum Anfang, es wird angenommen, es wäre eigentlich ein sekundärer Kopfschmerz, ja. Also eine Folgeerkrankung einer anderen, einer Zahnhöhlenentzündung oder so.
Das hängt mit unserem alten historischen Verständnis vom Schmerz zusammen. Früher war ja Schmerz etwas, was mit verantwortlich war für Schuld und Sühne und Buße. Dann kam Descartes und sagte, nein, das ist überhaupt nicht so. Das ist was ganz mechanisches Schmerz. Da gibt es einen Glöckner unten im Glockenturm, der zieht am Seil und oben klingt dann die Glocke. Die Glocke ist dann der Schmerz und die Ursache ist der Glöckner. Und dazwischen gibt es gar nichts. Das ist eine feste Verbindung. Und erstaunlicherweise erst vor gut 40 Jahren kam dann die Forschung so weit. Das ist überhaupt nicht so. Das ist ein komplexes System. Wir haben ein eigenes Schmerzwahrnehmungssystem. Das müssen wir überhaupt erstmal auch verstehen. Die fünf Sinne, die nehmen den Schmerz ja gar nicht auf. Da kommt er gar nicht vor. Dabei ist der Schmerz eines unserer wichtigsten Sinnesysteme, wie wir unseren Körper schützen, wie wir die Welt erleben. Eine Rose kann schön duften, aber sie kann auch stechen und kann schmerzhaft sein. Der Schmerz kann uns vor Erkrankungen warnen, Gesundheitsverhalten einleiten. Und ganz viele dieser Faktoren, die wir jetzt schon gerade diskutiert haben, wirken auf dieses Schmerzsystem ein. Und deswegen gibt es nicht diesen einen Faktor. Wir müssen dieses ganze System stabilisieren, analysieren. Bei einem Patienten sind diese Faktoren relevant, bei einem anderen andere. Und deswegen brauchen wir dieses Wissen. Deswegen müssen wir fachübergreifend zusammenarbeiten. Wir brauchen diese Zentren, die Professor Jütte gerade angesprochen hat. Das Wissen ist so komplex und dann kommt noch die Psychologie dazu. Und in der Medizin spielt die eine zu geringe Rolle noch. Und wir brauchen dieses Wissen integriert. Und deswegen sprechen wir auch von der fachübergreifenden, integrierten Versorgung, die wir notwendig hier haben, damit dieses gesamte Wissen, das ist unglaublich, was wir heute wissen, auch in der Versorgung sich niederschlägt und die Patienten dann schnell eine effektive Therapie haben bei dieser komplexen Erkrankung.
Wir müssen in der Zeit, die ein bisschen was uns noch bleibt, auch zu sprechen kommen, auf Schmerzmittel. Sie haben diese 10-20-Regel aufgestellt. Was besagt die?
Die 10-20-Regel ist eine der wichtigsten Regeln überhaupt in der Kopfschmerztherapie. Wir sollen im Monat an weniger als an 10 Tagen Akutmedikamente einnehmen. Mindestens 20 Tage sollen kopfschmerzfrei sein, weil nämlich dann sonst sich dieses Schmerzsystem umstellt. Ähnlich wie ein Regler, ein Thermostat, wird die Schmerzempfindlichkeit geregelt. Und wenn ich dem Körper an mehr als an 10 Tagen ein Schmerzmittel gebe, macht er paradoxerweise die Schmerzempfindlichkeit immer intensiver. Wir verspüren dann immer mehr Schmerz und die Anfälligkeit wird immer größer, wir werden sensitiver und es entsteht dann medikamenteninduzierter Dauerkopfschmerz. Und dieses Übel ist vielen Menschen gar nicht bekannt. Die nehmen immer mehr Schmerzmittel und sagen, jetzt nehme ich doch schon so viel, es wird immer nicht besser. Die Antwort ist genau umgekehrt. Weil du so viel nimmst, kann es nicht besser werden. Und deswegen müssen wir dann auch eine sogenannte Medikamentenpause machen. Das ist der Schlüssel überhaupt, dass alles andere wieder funktioniert.
Aber es gibt doch auch die Theorie, dass die Zellen ein Schmerzgedächtnis entwickeln. Das heißt, selbst wenn nicht mehr der Auslöser des Schmerzes da ist, wenn eine Zelle zu lange, eine Nervenzelle den Schmerz weitergeleitet hat, dann macht sie es einfach anlasslos weiter. Und da wird doch oft Schmerzmittel gegeben, um das zu verhindern.
Ja, das ist jetzt der Punkt. Wir müssen differenzieren zwischen Schmerzen, die irgendwo in der Peripherie entstehen, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, Nervenschmerzen im Körper. Oder aber, ob Schmerzen selbst im schmerzverarbeitenden System unseres zentralen Nervensystems generiert werden. Dort gelten völlig andere Regeln und dort spielt dieses Konzept des Schmerzgedächtnisses nicht die Rolle, wie zum Beispiel beim Rückenschmerz. Hier, wenn ich dauernd Schmerzmittel gebe, werde ich immer empfindlicher. Beim Rückenschmerz muss ich das Nervensystem schützen vor diesem Dauerschmerz und da mache ich eine feste Schmerzeinstellung. Und das sehen Sie schon daran, Opioide, die angeblich stärksten Schmerzmittel, wirken bei der Migräne 0,0. Die machen nur Übelkeiten erbrechen und machen den Schmerz eher schlimmer. Die wirken da gar nicht. Die können bei Rückenschmerz wirken. Und das muss man auch klären. Es gibt ganz unterschiedliche Schmerzformen, Schmerztypen, ganz unterschiedliche Vorgehensweisen.
Herr Kropp, halten Sie monoklonale Antikörper als Schmerzmittel für eine große Chance?
Ja, die Gefahr besteht tatsächlich, dass wir arbeitslos werden. Nein, das war jetzt ein kleiner Scherz, aber die ersten Studien, die zeigen, dass die Prophylaxe durch Immunsubstanzen, immunwirksame Substanzen, dass die in der Tat zu einer deutlichen Reduktion der Migränehäufigkeit pro Monat führen. Und das ist sehr erfolgsversprechend. Die Gefahr, die natürlich immer besteht, ist, dass man dann die Therapiestrategie auf einer einzigen Richtung beschränkt. Und da sollte man dann eben aufpassen, auch wenn die Reduktion der Migräneanfälle tatsächlich erfolgt durch monoklonale Antikörper, dann sollte man gleichzeitig auch noch die Psychologie berücksichtigen und vielleicht auch die soziale Umgebung, dass es praktisch ein Gesamtpaket wird. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg.
Herr Göbel, wie ist Ihre Erfahrung mit diesen Mitteln?
Ja, also da gibt es Licht und Schatten. Erstmal, es ist wirklich wunderbar, dass wir in unserer Generation in diesen Tagen erstmalig eine spezifische medikamentöse Vorbeugung erleben. Das gab es in der Menschheitsgeschichte vorher nicht. Das ist wirklich ein historisches Ereignis. Wir sind in der Lage, einen bestimmten Stoff, CGRP, durch Antikörper zu blockieren. Ähnlich wie bei einer Impfung, bei einer passiven Impfung. Körper bildet diese Antikörper nicht selber, wir müssen sie in Abstand von 4 Wochen geben. Und die Studien zeigen, dass ein Prozentsatz von vielleicht 7-10% der Patienten überhaupt keine Attacken mehr hat. Wir erleben das in unseren Studien, die wir durchführen, dass die Patienten sagen, ich brauche keine Triptane mehr. Aber das ist ein kleiner Prozentsatz. Etwa 40% hat eine Reduktion der Attacken um ca. 50%. Manche haben 75% Reduktion. Aber die Wahrheit ist, bei etwa der Hälfte hilft das gar nicht. Das heißt, wir müssen uns weiter anstrengen in der Therapie und wir müssen verschiedenste Wege gehen. Und da zeigt sich nochmal, Migräne ist nicht gleich Migräne. Bei einem spielt dieser Stoff eine große Rolle, bei dem anderen eben ein ganz anderer. Und deswegen kann ein Antikörper für eine bestimmte Untergruppe nur bei einer speziellen Patientengruppe wirken. Also viele Möglichkeiten ergeben sich neu, aber der Weg ist noch weiter beschwerlich, um allen Menschen gut helfen zu können.
Herr Göbel, in welcher Preislage bewegen wir uns denn wirklich? Es ist ja noch auch zum Teil im experimentellen Stadium, aber mit welchen Kosten müssen wir denn bei unserem Gesundheitssystem rechnen, angesichts der hohen Migränezahlen, die wir in der Bevölkerung haben?
Ja, also diese Zahlen kenne ich nicht. Ich bin ja nicht der Hersteller. Aber wir haben sowas ähnlich erlebt, als die Triptane eingeführt worden sind in den 90er Jahren. Da hieß es auch, oh, jetzt kommen die Triptane, daran wird unser Gesundheitssystem zugrunde gehen. Mitnichten ist das passiert. Das ist auch immer ein Thema, wenn ich mir denke, wenn ich jetzt Rheuma habe oder wenn ich einen Tumor habe, dann werden solche Zahlen nicht diskutiert. Aber wenn ich Migräne habe, dann plötzlich kommt dieses Kostenargument und da muss man sich auch etwas zum Anwalt für die Patienten machen. Es gibt schwerst Betroffene, das Leben entgleist. Die können ihren Weg nicht weitergehen und wenn jetzt sich hier eine neue Chance ergibt, dann sollten wir erstmal die biologischen, naturwissenschaftlichen, medizinischen Optionen prüfen und dann muss gesellschaftlich ein Weg gefunden werden, das auch finanzierbar zu machen.
Herr Jütte, Herr Göbel hat ja gerade mehrere Formen der Schmerztherapie genannt. Gibt es in der Antike auch irgendwelche erfolgsversprechenden Rezepte, die Sie uns noch erzählen können?
Ja, also es hängt natürlich immer von der Krankheitsursache, die man vermutet, ab. Und bis also ins 19. Jahrhundert hinein hat die Humoralpathologie, also die 4-Säfte-Lehre, also es gibt im Körper nach der antiken Vorstellung 4 Säfte, gelbe und schwarze Galle, Blut und Schleim. Und wenn die in ein Ungleichgewicht geraten, also sozusagen unter Stressfaktoren, dann passiert etwas und dann entstehen Schmerzen. Und der Kopfschmerz oder die Migräne hat man sich so erklärt, dass die gelbe Galle, die von also peripheren Organen, sprich zum Beispiel von dem Magen durch eine falsche Ernährung, dann über die Nerven zum Kopf geschickt werden, dass sie dort dann, also in diesem Fall die gelbe Galle ansteigen lassen. Deswegen hat man versucht dann durch Diätetik, durch Aderlast und so weiter das Ganze zu machen. Als man dann im 16., 17. Jahrhundert schon eher im Bereich der modernen neurologischen Interpretationsversuche, auch schon im Hinblick auf Gefäßerweiterung und so weiter gekommen ist, da hat man die Tollkirsche als eingesetzt. Aber der Durchbruch kam ja erst 1870, indem die Vorläufer sozusagen die noch nicht synthetisierten Stoffe, nämlich zum Beispiel aus dem Mutterkorn gewonnene Substanzen eingesetzt worden sind. Und das also war Gift. Sozusagen
Das war Gift.
Man ist sozusagen immer auf das Gift gegangen, weil man glaubte, also Ähnliches mit Ähnlichem oder Gleiches mit Gleichem dann vielleicht auch zu behandeln.
Also in Bezug auf Migräne können wir uns freuen, dass wir in diesem Jahrhundert leben. Das war das SWR2-Forum, Attacke zwischen Stirn und Nacken, die Volkskrankheit Migräne. Es diskutierten Professor Dr. Hartmut Göbel, Neurologe, Diplompsychologe, Gründer und auch ärztlicher Direktor der Schmerzklinik Kiel, Professor Dr. Robert Jütte, Medizinhistoriker, Leiter des Instituts für Geschichte der Medizin bei der Robert-Bosch-Stiftung und Professor Dr. Peter Kropp, Diplompsychologe und Direktor des Instituts für medizinische Psychologie und medizinische Soziologie an der Universität zu Rostock. Am Mikrofon war Britta Fecke.